Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Anfang 19. Jahrhundert sandte die Basler Mission ihre ersten Missionare samt Ehefrauen nach Indien, Asien, Afrika, um dort das evangelische Heil zu verkünden. Als die ersten Kinder solcher Missionarspaare auf die Welt kamen, stellten sie nicht nur für ihre Eltern, sondern auch für die Basler Mission ein Problem dar. Wie und wo sollten diese Kinder aufwachsen? Bei den Heiden? In der Fremde? Wenn nein, wo dann? 1853 erließ die Basler Mission die erste Kinderverordnung. Danach mussten die Paare ihre Kinder in der Schweiz zurücklassen oder hierher zurückschicken. Einige dieser sogenannten Missionskinder leben noch, hochbetagt inzwischen, und erinnern sich. Hören Sie eine Sendung von Maja Brändli.
Wenn du es weiter hast,
sind wir noch nicht fertig?
Noch immer herrscht reges Treiben im einstigen Missionskinderhaus an der Nonnenstraße in Basel. Doch es sind keine Missionskinder mehr wie damals, als Werner Hungerbühler in diesem Kinderhaus lebte, sondern ganz normale Basler Knirpse, deren Eltern sie zur Tagesbetreuung bringen und abends wiederholen. Aussehen allerdings tut vieles noch wie damals, meint Werner Hungerbühler und betrachtet gerührt den Sandkasten, bevor er mir die einstige Anordnung der Zimmer erklärt.
Oben sind Mädchen. Und da sind Kleinbuben Schlafsaal.
Einen Schlafsaal, den er mit 9 anderen kleinen Buben teilte.
Und dann haben wir immer Stabellen neben dem Bett gehabt. Und das war jeden Samstag ein Beigeli gewesen. Unterhose, Unterliebli, Hemd, Pullover, Hose, Socken. Wir haben nie neue Kleider gehabt, also ich nicht. Weil ich habe immer von der Grossen übernommen. Das hat mich wahnsinnig nötig.
Werner Hungerbühlers Eltern reisten 1939 nach Kamerun und brachten den 2-jährigen Werner zusammen mit seinem 2 Jahre älteren Bruder Richard ins Missionskinderheim. Für den kleinen Richard brach, wie für die meisten anderen Kinder auch, eine Welt zusammen.
Man fehlt nach Schlucht und einfach der Ton und die Küsse reinbrückt.
Werner hingegen kann sich in Bezug auf den Verlust der eigenen Eltern an nichts mehr erinnern.
Meine Erinnerungen sind hier innen beginnend von meinem Leben. Ich habe nicht gewusst, wie das ist, Eltern zu haben. Für mich sind Großeltern die Eltern gewesen.
Jedes zweite Wochenende verbrachte er bei ihnen in Muttens. Die übrige Zeit lebte er im Kinderhaus der Basler Mission. Der Abschied von den Großeltern sei jeweils grauenhaft gewesen, beschreibt er. Aber das Leben im Kinderhaus hat ihm trotzdem gefallen. Die strikte Ordnung, der geregelte Ablauf, die vielen anderen Kinder.
Buben, man trennt Buben, Mädchen. Das ist schwer trennt. Mädchen haben alles gehabt, was mit Essen zu tun hat. Rüsten, Tischdecken, Abwaschen, Aufräumen, das sind alles Mädchen müssen machen. Buben haben müssen Schuhe putzen. Jetzt kann man sich vorstellen, 35 Kinder, jeder hat sicher eine Werchtung und einen Sonntagsschuh. Das sind 20, 70 Paarchen. 70 Paar Schuhe wichsen, trocknen lassen, polieren und wieder bereitstellen für jedes Kind seine beiden Paar Schuhe.
Während seine Eltern in Kamerun weilten, brach der Zweite Weltkrieg aus. Viele der Missionare und ihre Frauen wurden interniert oder kamen um. Was das für die Kinder in der Basler Mission bedeuten musste, konnte der kleine Werner nicht wirklich nachvollziehen. Er kannte seine Eltern nicht, nur seine Großeltern, und die waren in der Nähe.
Irgendwie, ich habe gewusst, dem seine Eltern sind in Indien, dem seine Eltern sind in Afrika, dem sind, aber das habe ich mehr als stolz, dass ich erzählen konnte, wo die sind. Aber ich habe einfach, der Begriff Eltern ist für mich nichtssagend gewesen.
Während der Zeit zwischen 1821, als die Basler Mission ihre Missionstätigkeit aufnahm, und dem Ende dieser Missionszeit nach den Weltkriegen, wurden schätzungsweise 1000 bis 1300 Kinder von ihren Missionarseltern entweder in Europa zurückgelassen oder dann aus den jeweiligen Missionsländern nach Hause geschickt. Diese Kinder wurden bei Verwandten untergebracht oder sie kamen ins Missionskinderheim, erzählt Dagmar Konrad.
Es gab drei Argumente. Einmal ging es wirklich darum, dass die Kinder teilweise als auch aufgrund des Klimas oft krank waren. Es war also, viele sind im Kleinkindalter schon gestorben. Das galt aber für die Erwachsenen genauso. Zweitens war es dann so, dass die Kinder von diesem sogenannten heidnischen Einfluss ferngehalten werden sollten. Also das hat man zwar nicht wirklich so artikuliert, aber es war eigentlich der mit ein Grund dafür. Und drittens sollten sie einfach eine europäische Ausbildung erhalten. Das heißt, also das, was für die zu Missionierenden gut war, war für die eigenen Kinder nicht gut genug.
Dagmar Konrad hat ihre Dissertation geschrieben über die sogenannten Basler Missionsbräute. Frauen, die von der Mission ausgesucht und angefragt wurden, ob sie ausreisen möchten in eine der Missionsstationen, um dort einen ihnen oft unbekannten Missionar zu heiraten, ihm bei der Bekehrung der Heiden zur Seite zu stehen. Bei ihren intensiven Recherchen begegnete Dagmar Konrad immer wieder den Nachkommen solcher Missionspaare. Kinder, Enkelkinder, die der Kulturwissenschaftlerin großzügig ihre privaten Korrespondenzen zur Verfügung stellten. Tagebücher der Väter und Mütter in den Missionsstationen, Briefe zwischen Kindern und Eltern, Briefe der Eltern an Verwandte, Tagebücher der Kinder. Für die Kulturwissenschaftlerin Dagmar Konrad Quellen von unschätzbarem Wert. Denn sie dokumentierten nicht die offizielle Politik der Basler Mission, sondern den ganz privaten Alltag der Missionare und deren Kinder.
An sich ist es ja ein historisches Sonderthema, kann man sagen. Und dennoch ist es in mancherlei Hinsicht ein modernes Thema.
Ein modernes Thema, das beispielsweise auch in Richtung moderne Migrationsforschung geht.
Man könnte im Grunde genommen, um es jetzt mit modernen Worten so zu formulieren, die Missionspaare als Arbeitsmigranten auch betrachten, die also ihren Arbeits- und Bestimmungsort jetzt eben im religiösen Kontext in Übersee hat. Und die Kinder könnte man, wenn man so will, da sie ja dann in das Heimatland der Eltern, das für sie ja ein fremdes Land ist, eigentlich als Kinder mit Migrationshintergrund bezeichnen.
Kinder mit Migrationshintergrund, das gilt vor allem für diejenigen, die in den überseeischen Stationen geboren und nach Europa geschickt wurden, sobald sie ins Schulalter kamen. Das gilt im übertragenen Sinn aber auch für diejenigen Kinder, die von den Eltern ins Kinderheim gebracht wurden, bevor diese für längere Zeit das Land verließen. Beide Arten von Missionskinder, die Zurückgeschickten ebenso wie die Daheimgelassenen, müssen sich mit einer grundlegenden Entwurzelung auseinandersetzen, mit einer neuen Kultur.
Und das haben sie zum Beispiel auch mit den sogenannten Third Culture Kids gemeinsam. Damit werden Kinder bezeichnet, die von Diplomaten oder Militärangehörigen, auf jeden Fall Kinder, die mit ihren Eltern durch die Welt ziehen und in immer wieder neuen Ländern und Kulturen Fuß fassen müssen.
Heute sind es zum Beispiel die Manager und Managerinnen, die von einem Land zum anderen ziehen, den Vorgaben einer globalen Wirtschaft gehorchend. Ihre Kinder gehen in International Schools und leben damit, wie die Missionskinder, in ähnlich wurzellosen Verhältnissen.
Also warum die Eltern das eigentlich machen wollten, das ist aus dem Grund, weil eigentlich alles der Mission, dem Missionsgedanken untergeordnet wurde. Und die Argumentation der Eltern war teilweise so, die sogenannten Heidenkinder haben keinen Heiland. Infolgedessen müssen sie diesen Heidenkindern den Heiland bringen, wohingegen ihre eigenen Kinder ja bereits schon einen Heiland haben, der sie also auch ohne Eltern beschützen wird.
Heute noch, ganz in der Nähe der Basler Mission, wohnt Frieda Göttin. Geboren wurde sie 1931 in Borneo, dem heutigen Kalimantan, Indonesien.
Dort bin ich geboren, am 4. Januar. Herr und Frau Dr. Fischer haben mich auf die Welt befördert. Und ein Jahr später ist meine Schwester auf die Welt gekommen. Und dann habe ich noch zwei Brüder.
Als Frieda Göttin 4 Jahre alt war, kehrte die Familie nach Europa zurück. Einige Zeit lebten alle zusammen in Holland. Später kamen sie nach Basel, wo der Vater die Familie vorübergehend verließ, weil er in Palästina für die sogenannte Mohammedaner-Mission tätig wurde.
Missionar mit Leib und Seele.
1938 beschlossen die Eltern von Frieda, gemeinsam wieder auszureisen, wieder nach Borneo. Frieda war inzwischen 7 Jahre alt.
Also ein paar Tage bevor die Eltern fort sind, hat der Vater mich auf den Schoss genommen und hat gesagt, schau, Friedali, du bist das Älteste von deinen Geschwistern und du musst zu deinen Geschwistern schauen. Und das habe ich gemacht, so gut ich konnte, mit 7 Jahren.
Wenige Tage danach brachten die Eltern ihre Kinder ins Kinderhaus der Mission, wo sie vom Heimleiterpaar, alle Kinder nannten sie Onkel und Tante, empfangen wurden.
Das weiß ich nicht mehr, ob wir das verstanden haben. Ich weiß nur mehr, dass an dem Tag, wo sie gegangen sind, wir sind dann bei Onkel und Tante, dass sie sind Deutsche waren, wir sind dort bei ihnen und mit den Eltern zum Abschied nehmen. Und ich weiß noch, wo sie gegangen sind. Ich weiß noch, wie sie dort zum Garten aus sind, am Nonnenweg, dass sie nicht mehr umgeschaut haben, weil sie es wahrscheinlich nicht verteilt haben, uns heulend nochmals gesehen.
Ein Abschied war das mit lebenslänglichen Folgen.
Grauenhaft. Wir haben das nicht fassen können und das geht mir heute noch nach. Immer wenn ich muss Abschied nehmen von jemandem, das vertrage ich nicht. Dann geht bei mir einfach etwas zu.
Immer wieder stürzt sie in Löcher, sobald sie einen Verlust erlebt oder an etwas Ähnliches erinnert wird.
Und Bruder, der will nichts mehr wissen von Basler Mission, von Religion. Er will nichts mehr wissen von dem. Gar nichts.
Frieda Göttin, die Älteste, die zu ihren Geschwistern schauen sollte, hat nie geheiratet, sondern sich um ihre Schwester gekümmert. Gearbeitet hat sie daneben als Heimerzieherin. Sie hat immer wieder versucht, die Eltern zu verstehen, was ihr nicht wirklich gelungen ist.
Der Vater war durch und durch Missionar gewesen, durch und durch. Für uns hat das geheißen, dass Mission wichtiger ist als mir. Und meine Schwester, die hat das nie verkraftet, nie.
Immer wieder kam sie in die Psychiatrie, blieb ihr Leben lang wütend auf ihre Eltern, hat ihnen das Weggehen nie verziehen.
Sie hat zu der Psychiaterin gesagt, ich hasse meine Eltern und ich will nie in den Himmel kommen, ich will meine Eltern nicht mehr treffen.
Wenn schon kein Zusammenleben auf dieser Welt, so dann wenigstens eines im Jenseits. Damit versuchten viele Missionarspaare, ihre Kinder zu trösten, erzählt Dagmar Konrad, die Quellen inzwischen für ein Nationalfondsprojekt aufarbeitet.
Am Anfang schreiben die Kinder häufig an die Eltern, wann kommt ihr wieder? Immer wiederkehrend, wann kommt ihr wieder? Wann sehen wir euch wieder? Und in der Regel kommen eben so abschlägige Antworten. Da heißt es dann, solange wir im Dienst des Herrn stehen, kannst du nicht mit unserer Heimkehr rechnen. Je öfter die Kinder das fragen, je öfter sie eine abschlägige Antwort erhalten, desto mehr wenden sie sich dann eigentlich auch ab.
Und das ist dann der Moment, wo die Eltern die Kinder auf ein Wiedersehen im Jenseits vertrösten.
Und das ist dann natürlich schon also eine ziemlich bittere Pille für so Kinder, die zum 10. Geburtstag einen Brief bekommen, in dem darin steht, wir wären sehr gerne bei dir an deinem Geburtstag, da es aber nicht geht, so hoffen wir doch, dass der liebe Gott uns alle im Jenseits wieder zusammentreffen lässt.
Eine bittere Pille für die Kinder, aber auch für die Eltern. Manche haben sich aufgelehnt gegen die Vorgaben der Basler Mission, die verlangte, dass die Kinder in Basel erzogen werden sollten. So auch Friedas Eltern, sie haben sich gewehrt und durften dann wenigstens letztendlich den jüngsten Sohn mit in die Mission nehmen. In der Regel aber gehorchten die Missionarspaare.
Also für die Eltern war es absolut schmerzhaft. Und zwar also nicht nur für die Mütter, auch für die Väter. In den meisten Briefen gibt es wirklich herzzerreißende Beispiele, wie schon also im Vorfeld von dieser Trennung darunter gelitten wird.
Tagebücher und Briefe zeugen davon, aber auch zahlreiche sogenannte Erinnerungstagebücher, in denen die Mütter minutiös die Entwicklung ihrer Kinder festhielten,
Von Geburt an, um das für sich selbst zu dokumentieren und quasi im Voraus ein Erinnerungsbuch zu haben. Und zugleich aber auch, um den Kindern dann in Briefen, die sie nach Hause, also nach Europa schickten, den Kindern ihre überseeische Heimat immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, aus dem Grund, dass die Verbindung zwischen Eltern und Kindern auch weiterhin aufrechterhalten werden konnte. Also sehr oft fangen die Briefe auch an mit »Weißt du noch?«
Dagmar Konrad nennt das die papierene Nabelschnur.
Und da die Missionspaare auch immer kleine Kinder hatten, hat man sie auch immer klein in Erinnerung behalten, auch wenn sie älter wurden. Sie wurden quasi so miniaturisiert. Also in einem Briefzitat schreibt eine Clotilde Dörr, fällt mir ein, aus Indien, an ihre Kinder, nachdem sie ein Foto erhalten hat, dass sie doch bitte beim nächsten Fototermin kürzere und weiße Kleider tragen sollten und nicht diese schwarzen langen, da ihnen die Kinder sonst zu alt vorkämen. Sie sollten eigentlich immer so aussehen, wie in dem Moment, der wurde quasi eingefroren, als sie weggeschickt wurden oder zurückgelassen wurden.
Während also die Eltern ihre Kinder miniaturisieren, im sinnlosen Versuch, die Zeit anzuhalten, werden sie selber für ihre Kinder zunehmend zum abstrakten Begriff.
Wir haben ja alle 14 Tage. Aber wenn ein Wecker, müssen wir einen Brief schreiben. Mit der Überschrift «Liebe Eltern». Und ich habe meinen nie dürfen am Bruder zeigen, damit er nicht das Gleiche schreibt.
Der Junge hasste diese Briefe.
Die Briefe sind kontrolliert worden auf Sauberkeit, auf keine Klecks mit der Tinte, auf keine Fehler drin. Und saumässig streng. Und ich habe immer gedacht, liebe Eltern, dass wir irgendwie Leute sind, die mir nachstehen. Meine Eltern, aber ich weiß nicht, wie die aussehen. Ich habe Fotos von ihnen, die mir nichts gesagt haben.
Eines Tages, 1946, wurden die beiden Knaben zum Heimleiter gerufen.
Und dann hat er gesagt, ihr müsst zum Fotograf. Eure Eltern kommen bald heim. Man ist gesundigt. Also gesundigen in Anführungs- Schlusszeichen, sind zum Fotograf, sind schön angestanden und das Bildle ist um die Welt. Ein Wahnsinn, Helge.
Danach passierte einige Zeit gar nichts mehr, bis die Knaben an einem Samstag zu ihren heißgeliebten Großeltern durften.
Dann ist die Großmutter gesundigt, am Samstag. Und die Großmutter hat geschmunzelt und hat gesagt, ja, kommen wir jetzt nicht lange rumstehen. Hat uns ins Wohnzimmer reingestupft, sitzen da eine Dame und ein Herr und der Großvater. Und ich bin auf den Großvater zu, das ist für mich das Liebste. Ganz verrückt lieb habe ich den gehabt. Und dann haben wir dem Grüezi gesagt, wohl erzogen. Und mein Bruder bleibt stief stehen und sagt plötzlich, das sind meine Eltern. Und dann hat die Mutter mich gepackt und der Vater ihn gepackt und geschmützelt und umarmt. Ich weiß nicht, was das ist.
Glücklich war nicht der kleine Werner, aber stolz.
Ich habe jetzt auch Eltern. Ich habe jetzt auch Eltern. Und da sitzen sie. Und die Mutter hat dann Kraft gehabt. Sie hat auch Blätter alle brüllt. Aber die Mutter hat so viel Kraft gehabt, dass sie mich an sich gedruckt hat und gesagt, wenn sie mir sagen, die gebe ich jetzt nicht mehr her. Und das hat mich dann erschüttert. Oder? Und dann sind sie auch nicht mehr gegangen. Mein Vater hat dann eine Stelle gekriegt an der Kirche Muttens, das war der Pfarrer. Die Familie war dann in Muttens vereint.
Vereint, aber nicht glücklich. Denn der kleine Werner vermisste das Kinderhaus.
Ich hatte dann wahnsinnig Mühe gehabt, nicht mehr im Kinderhaus zu sein. Das versteht man fast gar nicht. Ich habe Mühe gehabt. Ich sage das jedem Mann ganz ehrlich. Ich hatte Großeltern gehabt. Großeltern waren für mich ein und alles. Und dann sind noch, hat sich jemand dazwischen geschoben, wo hat erst recht Liebe wollen von uns. Und dabei habe ich das nicht können aufbauen. Ich habe erst eine wunderschöne Beziehung zu den Eltern können aufbauen, wo ich schon lange erwachsen war.
Auch Frieda Göttins Eltern kehrten nach dem Zweiten Weltkrieg zurück aus Indonesien, das die Japaner damals besetzt hielten.
Am Ende des Krieges hat das Rotkreuz gesagt, 4 von diesen Missionaren sind umgekommen. Aber sie haben keine Namen gewusst. Und alle mehr haben gedacht, es sind meine Eltern. Bis wir dann den Bericht gekriegt haben, dass es nicht unsere sind, sondern andere. Und die sind alle im Kinderhaus gewesen.
Frieda, die damals 15 Jahre alt war, war erleichtert.
Wir sind natürlich voller Freude am Bahnhof gestanden, mit einem Haufen Leuten, Basler Mission und Verwandte. Und meine Eltern haben eben den Bernhard Fischer noch mit sich gebracht. Von dem seine Eltern sind ja erschossen worden von den Japanern. Und eben sie haben ihn dann mit heimgebracht.
Und wie fühlte sich das für Sie an, nach so vielen Jahren? Frieda Göttin zögert keine Sekunde.
Furchtbar. Ich kann nichts anderes sagen. Wir haben uns so gefreut, so gefreut. Sie wissen nicht, wie. Und der Vater war so grauenhaft streng gewesen und hat gesagt, wir seien im Kinderhaus verzogen worden und nicht erzogen. Meine Schwester und der Hans, die sind einmal ins Kinderhaus gefragt, ob sie wieder kommen dürfen.
Der Vater war Missionar mit Leib und Seele. Das blieb er auch in Basel, wo er als Wandermissionar weiterhin seinem Ruf folgte.
Der Vater war streng gewesen, wie nur etwas. Die Mutti hat immer gekühlt. Schauen Sie, bei den Verwandten, Bekannten und Leuten, die uns kennt haben, da sind wir immer die lieben Kinder gewesen. Die armen, lieben Kinder, die die Eltern nicht bei sich hatten. Und kaum sind die Eltern da gewesen und es hat nicht gekickt, da sind wir die bösen Kinder gewesen, die ihre Eltern nicht lieb haben. Da ist es gewesen.
Auch die 4 Geschwister, die man vor 8 Jahren getrennt hatte, die 3 Eltern blieben in Basel, der Jüngste fuhr mit nach Kalimantan, auch sie fanden nicht mehr wirklich zusammen.
Der Hans, der 3-jährig war, vor sie gegangen sind, hat das nicht können verstehen, dass er nicht mit durfte und der Gerhard durfte mitgehen. Und der Geri, ich kann mir vorstellen, dass die Eltern zu ihm gesagt haben, jetzt gehen wir heim und dort, daheim hast du 3 liebe Geschwister. Und daheim sind halt gar nicht 3 liebe Geschwister gewesen. Meine Schwester und mich und der Hans, die haben gar nichts wissen von dem Bruder.
Familiäre Konflikte also auf allen Ebenen.
Die Mutti ist gestorben an 67. Es ist gestorben an den vielen Missverständnissen, die wir in der Familie hatten. Und sie hat das nicht verdreht.
Die Entfremdung zieht sich wie ein roter Faden durch all diese vielen Geschichten, die Dagmar Konrad im Kontext eines Nationalfondsprojektes am Institut für Europäische Ethnologie an der Universität Basel untersucht. Die Entfremdung auf der emotionalen Ebene, aber ebenso zentral, wenn auch im ersten Moment weniger sichtbar, die Entfremdung auf der kulturellen Ebene. Diejenigen Kinder nämlich, die in der Fremde geboren wurden, wurden von einer Aya, also einem einheimischen Kindermädchen, betreut. Sie lernten von klein auf die lokale Sprache und sprachen diese oft besser als ihre Eltern. Die Kinder hatten also oft dort ihre Wurzeln, wo die Eltern sie zu schlagen versuchten, wurden dann aber entwurzelt und so genannt nach Hause geschickt.
Außerdem auch im Missionshaus zum Beispiel wurden die Kinder nach ihren Herkunftsländern eingeteilt. Also es hieß wirklich die Inder, die Afrikaner, die Chinesen. Sehr interessant. Und was noch interessanter ist eigentlich, oder was ich interessant finde, ist, dass sich auch die also heute über 70-Jährigen auf sogenannten Missionskindertreffen, ehemaligen Treffen, als wir Chinesen, wir Afrikaner oder wir Inder bezeichnen. Also dieses Anderssein bestimmt im Grunde genommen das ganze restliche Leben.
Was für die Eltern einst die Fremde war, ist für viele Kinder die Heimat. Und umgekehrt ist das, was für die Eltern die Heimat war, für Kinder die Ferne. Die Schweiz, Basel, die Basler Mission, fühlte sich für sie genauso exotisch an wie einst Afrika, Indien oder China für ihre Eltern.
Eine Rosine Wiedmann, ein Mädchen, das in Afrika aufgewachsen ist, 1800, 65 schreibt die in ihrem Tagebuch, als ich nach Basel kam, nutzte mir alles, was ich in Afrika konnte, nichts mehr. Sie konnte nämlich da auf Chi, das ist dieser afrikanische Dialekt, lesen und schreiben und alles. Und in Basel konnte sie ja überhaupt sich mit niemand verständigen, konnte kein Deutsch. Und es war also die Fähigkeiten, die sie da erworben hatte, nicht mehr gefragt. Dann habe ich eine Frau interviewt, die heute, die ist mittlerweile 72, als Missionskind in China, also über den Zweiten Weltkrieg sogar. Und sie schilderte mir, dass sie, als sie nach Deutschland kam, von den Nachbarn und auch von den Lehrern als minder bemittelt oder zurückgeblieben angesehen wurde. Da gab es eben diesen Ausdruck mit Migrationshintergrund noch nicht. Und das ist eigentlich so über von 1865 bis heute, also da gibt es absolute Parallelen.
Heimat ist und bleibt ein zentraler Begriff. Ein Begriff allerdings, der im Verlauf der Zeit seine innere Bedeutung wechselte, manchmal ohne, dass es den Protagonisten bewusst wurde.
Was ist jetzt ihre Heimat? Teilweise erscheint es mir, dass für die Eltern das Missionsland eher sogar die erste Heimat ist und Europa, also Schweiz oder Deutschland, zu einer fremden, entfernten Heimat wird.
Als Werner Hungerbühlers Eltern zurückgekommen sind aus Kamerun, hat der Vater als Pfarrer in Muttenz gearbeitet. Dort, erzählt sein Sohn, habe er auf einem Häuptlingsstuhl seine Gäste empfangen.
Der hat einen Hocker gehabt. Das sind so Negergeschichten gemeißelt, mit Pech und mit Blut angemalt. Und so. Er hat einmal ein ganzes kleines Dörfle geschlossen, weil der Häuptling gesagt hat, wir werden Christen, fertig. Der Mann hat uns überzeugt, der Vista. Damit sie sehen, wie wir es ernst nehmen, überreiche ich ihnen jetzt den Häuptlingshocker. Er ist aufgestanden und hat gesagt, für mich reicht jetzt ein gewöhnlicher Stuhl, aber sie kriegen den Häuptlingshocker. Da ist nicht ein guter Stuhl gestanden, bis zum Schluss, ja, sind wir da ins Missionshaus gebracht.
Erzählt über ihre Zeit in Afrika haben die Eltern wenig, doch im Gedanken, das spürte der Junge, seien beide Eltern oft, sehr oft in Afrika gewesen.
Also wenn die Mutter die Stege geputzt hat und Loba Lendolo Anton die Somba gesungen hat oder gesummt hat, Gott ist die Liebe in ihrer Sprache, dann sind sie voll dort.
Dieses Lied habe die Mutter auch immer in die Poesiealben der vielen Großkinder geschrieben.
Also Gott ist die Liebe auf Deutsch und in der Douala-Sprache. Und dann hat ein Viertel von ihr mit einem Schwarzen reingeklebt. Die Großmutter ist bei den Negern. Da hat man es gespürt, dass sie Afrikanerin ist, im Grunde genommen. Aber wir um sie herum, wir waren ja nicht keine Afrikaner, wir waren ja Kinderhäusler.
Die Frömmigkeit, die die Eltern hatten, da habe ich gedacht, die müssen doch ganz anders handeln. Die müssen doch uns lieb haben mit der Frömmigkeit, die sie hatten. Aber sie haben uns nicht lieb gehabt.
Weil ich als Mensch wahnsinnig positiv denken kann und eine Freude habe an den Mitmenschen und am Leben, habe ich das alles schlucken können. Mein Bruder hat es nicht so leicht verdauen. Und viele hier drinnen haben es nicht recht verdaut.
Wissen Sie, kleine Kinder können nicht verstehen, warum es etwas Wichtigeres gibt. Das ist als ihre eigenen Kinder. Das haben wir nicht verstanden. Und ich verstand es eigentlich heute noch nicht.
Frieda Göttin und Werner Hungerbühler, zwei sogenannte Missionskinder in einer Sendung von Maya Brendi. Die in der Sendung erwähnte Dissertation von Dagmar Konrad ist als Buch erhältlich. Es heißt Die Missionsbräute und ist erschienen im Wachsmann Verlag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.